Ja, ich freue mich, dass wir zusammen sein können. Ist ja eigentlich nicht selbstverständlich und wir haben ja das Thema Anfechtung und ich denke, was für ein Thema würde passen in einer Zeit wie Corona, wenn nicht Anfechtung. Ich möchte drum auch zuerst etwas zu dieser ganzen Sache sagen. Ich persönlich bin überzeugt, dass es eine Heimsuchung Gottes ist und dass Gott hier sein Volk heimsucht. Darf ich mal ganz ungeschützt sagen, wir haben jahrelang im Westen, aber auf der ganzen Welt hat sich das gesteigert. Wir haben Gott mit einer Unverschämtheit ins Angesicht gesündigt und ihn gelästert, dass atemberaubend war. Und ich sage euch ganz ehrlich, mich wundert's, dass Gott nur so reagiert, dass er nicht schon lange den Dritten Weltkrieg losgelassen hat und schon Millionen gestorben sind. Weil Gott ist dreimal heilig und er lässt sich diese Frechheit, die wir als Menschen ihm gegenüber hier loslassen, die lässt er sich nicht gefallen. Das, was jetzt ist, bin ich tief überzeugt, ist eine Heimsuchung. Heimsuchung kommt, und das haben wir gesehen, wie ein Fallstrick über die Leute. Du ahnst nichts, plötzlich ist es da. Und jetzt kommen wir in eine Situation, wo plötzlich auch rauskommt, was drin ist. Und das sind Krisenzeiten und von daher ist es auch eine Zeit der Anfechtung. Und ich selber, ich sage nur meine Meinung, ob die stimmt, kann ich nicht beurteilen. Das sind meine Beobachtungen, wo der Virus herkommt, ob der gezüchtet wurde, ob der gezielt losgelassen wurde, ob es Dummheit war, das spielt alles gar keine Rolle. Gott hat es zugelassen. Und der Virus ist einfach da. Es ist natürlich auch ein Fakt, dass zum Beispiel an der Virusgrippe teilweise bis zu 20.000 Leute schon gestorben sind. Und man muss sich halt schon fragen, warum kommen jetzt wegen so etwas so radikale Maßnahmen? Das sind ja radikalste Maßnahmen. Ich bin ja ein früherer Banker. Was ich hier sehe, was wirtschaftlich geschieht, da stehen mir die Haare zu Berge. Ich sehe natürlich, dass die Kleinunternehmer kaputt gehen, die kleinen Dinge gehen alle kaputt. Wir kriegen langsam eine digitale Welt. Das wird alles ins Digitale hineingetrieben und die Gemeinden sind genauso naiv. Die fangen plötzlich an, Live-Gottesdienste zu machen. Sie haben nicht begriffen, dass eventuell Gott es angeordnet hat. Das möchte ich doch ganz klar sagen. Ich bin überzeugt, dass Gott es angeordnet hat. Wir müssen das ertragen. Jetzt müssen wir richtig reagieren. Wir müssen das vor Gott bewegen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, wer kirchengeschichtlich sich einigermaßen auskennt. 1937, als Hitler die Versammlungen verboten hat, hat er die erste Versammlung, die er verboten hat, war die exklusiven Brüder. Und dann ist etwas passiert. Die Brüder, man kann über sie denken, wie man will. Sie haben ihre Macke, haben wir ja alle. Aber an dem Punkt waren sie vorbildlich. Sie haben sich vor Gott gebeugt, haben gesagt, Herr Jesus, was haben wir getan, dass du unsere Versammlungen geschlossen hast? Sie haben nicht gesagt, Hitler hat unsere Versammlungen geschlossen. Sie haben gesagt, Herr Jesus, was haben wir getan, dass du uns diesem Menschen preisgibst, dass du zulässt, dass wir geschlossen werden? Und Leute von denen, zum Beispiel ein Mann aus Freudestadt, der ist das KZ gewandert, also es ging brutal zu, der hat es überlebt, aber es war furchtbar. Ein anderer Teil der Brüderbewegung hat das gemacht, was heute fast alle Gläubige tun. Sie haben nicht gefragt, ob es von Gott ist, sie sind gar nicht auf die Idee gekommen. Wenn ich mit Leuten diskutiere, ich werde oft angegriffen, weil wir nichts machen in Albstadt, dann erkläre ich denen und sage, ist euch einmal die Idee gekommen, dass es Gott angeordnet hat und dass ihr das ertragen müsst? Und dann passiert eigentlich was Seltsames. 1937, es gibt immer eine Lösung. Und diese Lösung, die diese Leute gefunden haben, weil der Hitler die Baptisten in Ruhe gelassen hat, sind sie mit den Baptisten zusammengegangen und haben einen Bund gegründet. Und das ist heute die stärkste Schiene des Abfalls in der gesamten Brüderbewegung. War Falle. Wisst ihr, von daher glaube ich, dass diese Corona-Zeit eine Zeit der Heimsuchung ist. Und wenn man je eine Zeit hatte, eine Zeit der Anfechtung und der totalen, ich sag's einmal so, Verunsicherung, wo man es je nötig hatte, vor Gott zu stehen, vom Angesicht Jesu Christi und jeden Schritt hundertprozentig vor Gott zu prüfen, was man tut und nicht tut, dann heute. Das ist also ganz sicher. Wisst ihr, und das Grundproblem ist ganz einfach. Wir haben noch keine Christenverfolgung. Es ist keine Christenverfolgung. Es ist ganz einfach etwas, das mit der Obrigkeit zu tun hat und ob wir uns, sagen wir, mit dem anfreunden können oder nicht. Wir sind laut Römer 13,1 der Obrigkeit untertan. Wir müssen uns unterwerfen. Mir gefällt es auch nicht. Jetzt kommt halt das Problem. Ich habe das Veralbstadt machen müssen. Jede Gemeinde muss ein Konzept erarbeiten. Nur mal ein Beispiel, dass ihr die Dimensionen seht. Uns hat man am Anfang eigentlich nahegebracht, wenn wir in Albstadt hier gegen etwas verstoßen, zahlen wir 25.000 Euro Strafe. Und wenn es dumm geht, schließen wir uns die Versammlung. Und wir sind ein GBR, das heißt, die drei Ältesten haftet bei uns mit dem Privatvermögen, mit dem privaten Leben, dann unter Umständen sind wir strafbar. Also Geld ist nicht brutal. Und man muss sich das einfach so vorstellen, noch haben wir keine Christenverfolgung. Dass das eine indirekte Vorbereitung einer Christenverfolgung ist, da sind wir uns einig. Wir sehen plötzlich, wie auf der ganzen Welt eine Meinung herrscht. Wir sehen plötzlich, wie alle gleich reagieren. Wir sehen plötzlich, wie hier Dinge geschehen, wo ihre Demokratie gar nicht machbar wäre. Alles mit einem großen Rahmen der Gesundheit. Dass es aber Dinge gab, die viel schlimmer waren. Wo katastrophale Dinge passiert sind. Nichts passiert. Man muss sich schon fragen, wie kommt das? Wie ein Fallstrick auf der ganzen Welt. Alle machen das Gleiche. Plötzlich mit einem Schlag. Und jetzt kommt halt die Frage, wie wir reagieren. Ich sage jetzt einfach mal meine Meinung und auch die Bitte an euch, solange ich hier Freizeit habe. Und zwar, es gibt dieses Infektionsschutzkonzept fürs Haus Sonnenblick. Ich habe das Gleiche für die Versammlung in Albstadt. Ich kann in Albstadt zum Beispiel keine Versammlung machen aus drei Gründen. Ich habe im Schnitt zwischen 200 und 300 Leute in der Versammlung. Wenn ich das ernst nehme, was man uns sagt und was die Obrigkeit anordnet, jetzt kommt was Zweites. Ich weiß von den Ämtern, dass das, was angeordnet ist, zwingend ist. Wenn aber etwas passiert, dann zieht plötzlich etwas Zweites, wo kein Mensch dran denkt, nämlich die Empfehlungen des Staates. Das heißt, du musst in einem Konzept sowohl die Anweisungen als auch die Empfehlungen umsetzen. Das haben wir in Albstadt gemacht, hat hier aus Haus Sonnenblick gemacht. In diesem Konzept ist sowohl die Anordnung als auch die Empfehlungen drin. Und dann hast du einen gewissen Schutz. Wenn du das nicht tust und es passiert etwas, dann bist du dran. Ich habe zum Beispiel mit den Baptisten gesprochen, wegen dem Singen. Sie haben mir klar gesagt, nach dem, was in Frankfurt passiert ist, können wir nichts tun. Wir wären dran. Wisst ihr, und ich sage es mal vorsichtig, ich muss selber sagen, wie es in dem Bereich, wo ich verantwortlich bin, wie es dazugeht. Ich müsste zum Beispiel in Albstadt hingehen, wenn die Leute kommen, müsste ich jemand hinstellen mit Desinfektionsmittel. Jedes Mal, wenn jemand eine Türschnalle in die Hand nimmt, muss desinfiziert werden. Ich müsste Wächter hinstellen vor die Toilette. Einer darf rein, der muss alles desinfiziert werden, der nächste kommt rein. Ich müsste die Leute zwingen, dass sie die Maske auflassen. Außer wenn gepredigt wird, aber solange es im Normalbereich ist, müssen sie Maske tragen, sie dürfen nicht singen. Und die Geschwister sagen zum Beispiel bei uns, unter diesen Voraussetzungen wollen wir keine Versammlung. Und so sehe ich das auch. Und jetzt kommen halt die jüngeren Generationen, und das sind Leute, die sind Computerleute, Handyleute. Und die machen das Livestream, selbst mit Jungschar, mit solchen Dingen. Und ich weiß nicht, ob ich das klar ist. Wenn ich Livestream habe, dann kann ich gleich mit allem, was Gemeinde Jesu betrifft, auf dem Marktplatz stehen, Megafon und alles rausposaunen. Wisst ihr, das ist mit das Gefährlichste, was es gibt. Wir liefern uns hier aus und wir treiben unsere jungen Leute in die Digitalisierung, in die Computerwelt hinein. Statt dass wir ihnen das Beten und das Bibellesen und das Lesen beibringen, treiben wir sie in die Computerwelt hinein. Das ist der Grund, warum ich ein großer Freund bin, wenn jemand ein Infektionsschutzkonzept macht und wirklich hier penibel ist. Es ist ganz anders, wenn heute zum Beispiel die Anweisung kommen würde, wo ich eindeutig vor Gott erkenne, jetzt ist eine Verfolgung der Gemeinde Jesu, dann würde ich sie unterlaufen. Ist aber nicht der Fall. Bis jetzt haben wir nur allgemein. Es gilt im Hasenverein, am Sportverein, es gilt den Moslems, es gilt die Baptisten, es gilt uns, es gilt jedem, es gilt die Kirche. Es ist allgemein. Von daher haben wir keine Christenverfolgung, das ist Obrigkeit, wir haben uns zu unterwerfen. Und die Leute, wo das nicht tun, ich möchte es nochmal ganz klar sagen, die versündigen sich. Ich habe Brüder, die sagen, das ist uns völlig egal. Es ist Sünde. Wir müssen uns an das halten. Wie dann dieser Gemeinde umsetzt, dahingestellt. Wisst ihr, wenn ihr das lest, dann seht ihr einfach, es ist eine gewisse Maskenpflicht in bestimmten Bereichen. Jetzt fragt sich natürlich mancher, wieso ist es so verrückt, dass wir hier 1,50 einhalten sollen, dass wir mit der Maske reinlaufen müssen und unten sitzen wir am Tisch uns gegenüber und es ist wie gar nichts. Es kommt aus zwei Gründen. Und jetzt sehen wir schon mal, dass hier ein Unterschied ist zwischen Reich Gottes und zwischen der Welt. Es sind hier zwei Verbände zuständig. Das eine ist letztendlich, und das ist ein wichtiger Punkt, das, sagen wir, Gastronomische. Und im Gastronomischen ist es erlaubt. Aber im Geistlichen ist es nicht erlaubt. Das heißt, ich muss mich anders benehmen. Wenn ich hier praktisch den Speisesaal verlasse und hier reingehe, dann falle ich unter das Geistliche. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Wer ist verantwortlich? Verantwortlich ist immer der, der rechtlich auch die Verantwortung hat, und das ist das Haus. Das heißt, wenn wir verantwortlich sein wollen und geistlich vor Gott in Ordnung, dann müssen wir das Haus schützen, indem wir uns einfach an diese Dinge halten. Also ich möchte es einfach sagen, dass man ja sagt, ja Karl Hermann, wirst du jetzt obrigkeitshörig oder wirst du jetzt locker oder wieso bist du so komisch? Ich möchte es einfach sagen, es ist hier so, wir haben jetzt eine Situation, wo wir immer Zwischenzustand sind. Ich sag's ganz ehrlich. Gott hat uns da hingegeben wegen unserer Frechheit ihm gegenüber. Ich meine jetzt mit uns die westliche Welt. Wegen dem Abfall der Gemeinde, wegen diesen ganzen Dingen. Und er war noch überaus gnädig, dass er uns nur so weit hingegeben hat, dass er nicht noch ganz andere Maßnahmen aufgezogen hat. Und jetzt kommt da bei den Gläubigen raus, was drin ist. Wer gehorcht dem Wort Gottes wirklich? Wer reagiert wie? Also ich bin zum Beispiel teilweise nicht verwundert, aber doch erstaunt, wie die Gläubigen in meinem Umfeld, ich meine nicht nur meine Gemeinde, sondern auch die anderen, wie die Reaktionen sind. Manchmal schüttelt sich der Kopf und sagt, es kann doch nicht sein. Ist aber so. Und ich denke einfach, wir müssen hier vor Gott uns prüfen. Und wenn wir das tun, das ist eine Zeit der Heimsuchung, eine Zeit der Anfechtung, dann wird es uns zum großen Segen sein. Und dann wird der Herr uns auch bewahren. Ich erwarte zum Beispiel, dass in unseren Reihen kein Corona ausbricht und dass niemand Corona kriegt. So wie, glaube ich, vom Gebet her. Aber trotzdem muss ich mich daran halten, weil es im Reich Gottes immer zwei Dinge gibt. Im Reich Gottes hat es nur, und jetzt kommen wir zum Thema langsam, hat es immer zwei Seiten. Die erste Seite ist geistlich, zum Beispiel, dass Gott sagt zu Israel, ich habe das Land dir gegeben, jetzt nimm es ein. Ich habe den König Og von Bashan dahin gegeben, jetzt vertreibe ihn. Das heißt, es hat immer zwei Seiten, eine göttliche Seite und eine menschliche Seite. Und das bedeutet ganz einfach, Gott tut, was er tun will und ich muss tun, was Gott von mir verlangt. Ich habe es bei der Endzeitkonferenz gesagt, ich habe eine Kiste im Auto, ich hole sie im Lauf der Tage rauf, Neue Testamente, Großdruck. Es hilft, wenn man hingeht und so ein Neues Testament nimmt, ich mache das jetzt schon das zweite Mal, und einfach hingeht und zum Beispiel, man kann nur anstreichen, was tut Gott der Vater, was tut der Herr Jesus, was tut der Heilige Geist, oder man kann hingehen und anstreichen, zum Beispiel blau, was tut Gott, rot, was muss ich tun. Und dann sieht man plötzlich diese zwei Seiten. Und diese zwei Seiten, die haben wir auch hier bei diesen Dingen und die haben wir auch bei der Anfechtung. Anfechtung hat zwei Seiten. Und das ist jetzt unser Thema, das wir hier einfach wirklich mit uns verinnerlichen wollen. Und ich möchte euch ein paar schockierende Sachen sagen. Ich weiß das von Insidern. 50% der Insassen in der Psychiatrie sind Gläubige. Und der Großteil sind Gläubige aus Freikirchen. Die Ärzte schlagen die Hände über den Kopf zusammen, wenn jemand sagt, er kommt aus einer Freikirche. Ist euch das klar? Woher kommt das? Es ist brutal. Es ist ein geistlicher Krieg. Ich sag's mal so, die Ungläubige hat der Teufel sowieso. Die greift er nicht an. Die hat er. Also greift er die Gläubige an. Ihr kennt ja die Geschichte, ist ja bekannt aus Russland, wo ein Fürst hatte einen Diener, der war gläubig, der hat ihn immer veräppelt, hat gesagt, du bist ein Kopfhänger, was willst denn du überhaupt und mit dir kann man ja gar nichts haben. Und dann ist Folgendes passiert, sie war auf der Entenjagd und der Diener musste wieder rudern und der große Fürst hat geschossen und hat ein paar von den Vögeln abgeschossen. Und dann musste man nur schnell mit dem Boot ein paar Schläge machen, dann hätte er den nächsten Schwarm erwischt. Und er schreit seinen Diener an, los! Und der tut nichts. Und der kriegt natürlich die Vögel nicht. Und dann ist der böse und sagt, warum tust du das? Und dann sagt er, mein lieber Fürst, ich wollte Ihnen nur zeigen, warum es mir so schlecht aufgeht und Ihnen nicht. Und dann sagt er, so ist der Teufel. Die Lebendige, die jagt er, die will er töten. Die Tote, die hat er, da hat er kein Interesse dran. Und sagt, so ist es auch. sagt, ich bin lebendig in Christus, drum greift mich der Teufel an, drum habe ich Anfechtung. Und hat seinem Fürst gesagt, und du bist tot in Sünde, du bist ein Toter, dich hat er schon lang, drum lässt er dich in Ruhe. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Anfechtung hat zwei Seiten, generell. Das sieht man, ich habe sie in dem Manuskript. Das erste Manuskript ist nur ein Überblick. Wir werden die einzelnen Themen, so Gott will, aufarbeiten. Es ist so, Anfechtung kommt aus zwei Quellen. Die erste Quelle, wo Anfechtung herkommt, ist, und das ist ein wichtiger Punkt, die Bibel sagt, ich lese uns jetzt zwei, drei Bibelstellen, also sie sind jetzt nicht ganz penibel nach einem Manuskript, aber das ist egal, sie sind in der Regel alle vom Manuskript drauf. Kolosser 1, 13. Bei der Wiedergeburt, jeder, der von uns die Wiedergeburt erlebt hat und gerettet ist, bei dem ist etwas passiert. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünde. Mit der Vergebung der Sünde werde ich in den Leib Christi hineingetauft, ich bin wieder geboren. Und jetzt sagt die Bibel, ich bin aus dem Herrschaftsbereich des Teufels herausgenommen. Also ich gehöre nicht mehr zum Herrschaftsbereich des Teufels. Aber wenn man jetzt 1. Johannes 5, 19 liest, da heißt, wir wissen, dass wir aus Gott sind. Das sind die Wiedergeborenen. Und dass die ganze Welt im Bösen sich befindet. Und wenn man jetzt Lukas 4, 5 dazu liest, dann stellt man etwas fest. Da sagt die Bibel relativ einfach und für mich schockierend deutlich, da führte der Teufel ihn, der Herr Jesus, auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche dieser Welt in einem Augenblick. Und da steht im Griechischen Ökumene. Und Ökumene ist natürlich ein dummer Name für eine Kirchenzusammenschluss. Aber Ökumene meint im Griechischen die Zivilisation, also die zivilisierte Welt, also einfach Menschen, wo organisiert sind. Einfach alle Reiche dieser Welt, wo alle Machtstrukturen, also die ganze Welt. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht, da steht im Griechischen Exousia, Vollmacht, und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wisst ihr, was das heißt? Die Bibel sagt ganz klar, mit der Wiedergeburt bist du nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels. Aber ich lebe in einer Welt, die ist unter der Herrschaft des Teufels. Wisst ihr, ich bin im Feindesland. Ich bin wie ein Soldat, der im anderen Land ist, das mit seinem Land Krieg hat und bin umzingelt von feindlicher Truppe. Ich bin ein Feind. Die ganze Finsternismächte sind meine Feinde. Das sind die, die mich angreifen, die auf mich losgehen. Ich habe hier keine Chance, menschlich gesprochen. Wisst ihr, das Problem ist ganz einfach, ich bin im Feindesgebiet. Und wenn ihr jetzt Epheser 6 ab Vers 10 lest, dann seht ihr etwas, jetzt sagt die Bibel, jetzt kommt der nächste Punkt. Ja, Entschuldigung, ist jetzt mein Nachbar trägt mich teilweise in der Wahnsinn mit seiner Katze und seine Hunde. Thema für sich. Aber der ist nicht mein Gegner. Der gehört zu dieser Welt. Der tut das, was sein Wesen ist. Das ist normal. Und der Herr hilft manchmal. Die Katze hat sich dann in meiner Garage verkrochen und ich habe es nicht gemerkt, habe die Garage zugemacht, habe sie erst noch 3 Tage wieder aufgemacht. Gell? Und die geht da nie mehr rein. Ich muss gar nicht schimpfen oder zu ihm sagen, lass die Katze von meiner Garage weg. Die geht nie mehr rein. Gell? Die ist kuriert. Gell? Wisst ihr, aber ich will das nur sagen, das sind Menschen. Aber die Bibel sagt, Epheser 6, Vers 10 bis eigentlich 18, ich lese mal ab 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, da steht wieder Exousia, die Bevollmächtigten. Wisst ihr, was das heißt? In dieser Welt darf der Teufel das. In dieser Welt dürfen die Dämonen das. Das ist einfach Fakt. Und ich stecke da mitten drin als Fremdkörper. Das müssen wir einfach feststellen. Wer das nicht sieht, wisst ihr, und jetzt sehe ich immer mehr Gläubige, die einen sind völlig naiv, der Herr macht alles, uns kann gar nichts passieren. Die andere zittert nur noch vor Angst, das ist alles falsch. Die Bibel zeigt uns ganz klar einen Weg, wie wir hier rauskommen. Gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Sie redet vor Weltbeherrscher. Da steht Kosmokratoren. Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Jetzt sagt die Bibel, die greifen uns an. Das heißt, Wir sind ganz normale Menschen. Wir müssen essen, trinken, schlafen, arbeiten. Wir brauchen unsere Existenz. Da unterscheiden wir uns nicht von unseren Nachbarn. Aber es ist ein Unterschied. Innerlich haben die einen toten Geist, weil sie nicht gerettet sind. Und ich habe einen lebendigen Geist, weil ich wieder geboren bin. Und mit der Wiedergeburt, sagt die Bibel, hat der Teufel die Macht über mich verloren. Ich lebe aber in einer Welt, die der Teufel vollständig beherrscht. Also greifen mich die Finsternismächte an. Ist völlig normal. Das ist ein Grund für Anfechtung. Die greifen mich an. Wenn die Finsternismächte jemanden nicht angreifen, ist er nicht wiedergeboren. Ist das klar? Ein nicht wiedergeborener greift er nicht an, weil den hat er. Aber sobald jemand lebt, greift ihn der Teufel an. Das ist das Drama. Und die Bibel sagt, 1. Petrus 2,11, ihr seid Fremdlinge auf der Erde. Fremdlinge, da steht in der Regel meistens eine Kombination mit dem Begriff ohne Bürgerrecht. Wir haben kein Bürgerrecht, wir gehören da nicht dazu. Mein Pass ist nicht BRD, Bundesrepublik Deutschland, da habe ich auch einen. Das ist mein fleischlicher Pass. Ich habe aber einen geistlicher Pass. Wisst ihr, was es ist? Der Geist der Sohnschaft, der in mir drin ist, der Heilige Geist. Und durch das gehöre ich zu einer anderen Welt, zu einem anderen Reich. Und jetzt ist ganz einfach so, wenn jemand zu dem Reich gehört, dann greifen diese Finsternismächte diese Person an. Das ist der Grund für Anfechtung. Und wisst ihr, wie die das machen? Sie haben zwei ganz große Bereiche, wie sie das tun. Sie greifen an über andere Personen. Es ist für sie eine Kleinigkeit. Die Personen, die unter der Finsternismacht sind, zu animieren und zu reizen, dass sie gegen mich geht, ist überhaupt kein Problem für die. Das Zweite, sie greifen mich dort an, wo sie zu Hause sind, im Äther, in der Luftwelt, nämlich in Gedanken. Und das sind die zwei großen Kriege, wo hier laufen. Sie greifen mich in Gedanken an und benutzen andere Menschen auch über Gedanken, indem sie sie inspirieren und reizen gegen mich, dass dann plötzlich ich angegriffen werde. In Gedanken, das ist noch eine Sache, die sich innerlich bei mir abspielt. Das mit den Menschen spielt sich äußerlich ab. Also wir haben Angriffe von innen, haben Angriffe von außen. Wir sind umzingelt und diese Welt ist, soll ich sagen, ein Jammertal. Die Welt ist schön, das Leben ist schön und trotzdem ist ein Krieg. Wir haben einen Krieg auf Leben und Tod. Und Paulus sagte Apostelgeschichte 14, 22, und da benutzt Paulus einen Ausdruck. Und Paulus ist im Gegensatz zu den meisten Leuten kein Schwätzer gewesen, sondern er sagt, was er meint. Dabei stärken sie die Seelen. Ihr müsst bei dem ganzen Thema auf das Wort Seele Acht haben. Dabei stärken sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Das ist ein Muss. Das heißt, ich komme um das nicht rum. Es tut mir leid. Ich hätte es losgern. Meine Frau, wir sind jetzt 46 Jahre gläubig, sie sogar noch länger wie ich. Ich diene seit über 40 Jahren im Reich Gottes. So brutale Angriffe wie am letzten Samstag hatten wir noch nie, seit wir gläubig sind. Wir haben gedacht, es geht nicht mehr. Wisst ihr, es ist so, du kannst es nicht kontrollieren. Du hast auch keinen Einfluss drauf. Du kannst nicht sagen, manche laufen drum und sagen, oh, ich habe Sieg in Christus. Ah, ja, ist okay, warte mal ein Weilchen. Natürlich habe ich Sieg in Christus, aber diese Angriffe, das ist ein Krieg. Der kann sich äußern, der Teufel kann zum Beispiel, ihr denkt an die Frau, die einen Geist hatte, der sie verkrümmt hat. Die kann sich in Krankheit äußern. Das kann sich in der Psyche äußern. Und die Angriffe laufen 90% über die Psyche, das muss uns klar sein. Er benutzt die Krankheit, er benutzt die persönliche Vorstellung, er benutzt meine Gedanken. Der Teufel benutzt alles, um uns anzugreifen. Und das bewirkt natürlich, dass ich diese Trübsal habe. Trübsal heißt der Wort, kann Schwabig so gut wie nicht aussprechen, Dlipsis. Und zwar, das bedeutet, ihr müsst euch so vorstellen, das ist nicht, dass man jemand abwirkt oder so. Das Wort hat eine andere Bedeutung. Es hat die Bedeutung, wir haben das in der Schule gemacht, der Schwitzkasten, kennt ihr das? Da ist ein anderer junger Kerl gekommen von hinten, hat ja den Kopf in die Ellenbogenbeuge genommen und hat er zugedreht. Das ist dieses ekelhafte Gefühl, Mädchen machen es ja nicht, aber Kerle haben es gemacht, dass du dann feurige Ohren hast und hinterher, du hast keine Schmerzen, aber es ist völlig ekelhaft und unangenehm. Und genau so ist Dlipsis. Es ist ekelhaft, es ist unangenehm, du magst es nicht, es ist dir zuwider, es hängt dir zum Hals raus, du willst es nicht, es zerstört deine Lebensqualität, es macht dich traurig, es macht dich fertig. Und jetzt kommt das Problem. Warum macht der Teufel das? Wisst ihr warum? Er will mich aus dem Gleichgewicht bringen, dass ich dann die Kontrolle verliere und sündige. Das ist sein Ziel. Er will mich zum Sündiger bringen, sonst da gar nichts. Die ganze Erfahrung hat nur ein Ziel, dass der Teufel bei mir es schafft, dass ich die Kontrolle verliere und dann sündige. Dann hat er, was er will. Und dieser Krieg, wisst ihr, wie lang der geht? Der geht genau so lang, solange ich lebe. Oder wenn der Herr Jesus kommt, solange ich lebe, bis zu seiner Wiederkunft. Ich kann das nicht abstellen. Es gibt Gläubige, bei denen beginnt der Krieg, auf der Höhepunkt zu gehen, auf dem Totenbett. Es gibt Gläubige, die starben im Triumph, wie ein Torrey, der über der Bibel liest und betet und plötzlich einschläft. Und wo die anderen ihn wecken wollen, ist er bereits in der Ewigkeit. Es gibt Leute, die haben einen geistlichen Kampf ohne Ende. Ich denke, es war Grumacher oder Völkeni, ich weiß nicht welcher. Man hat einen von denen zwei gefragt, hast du Freudigkeit zu sterben? Wie geht's dir geistlich? Und er sagte, es war Katastrophe, wie es ihm ging. Und dann haben die gesagt, ja, du bist doch ein großer Prediger, wie kann dir so schlecht gehen? Da sagt er weiß aber, dass der Jesus für ihn gestorben ist und der Rest ist egal. Wisst ihr, es kann sein, dass jemand unter größter Kämpfe in die Ewigkeit geht, das sagt nichts über seinen Glauben aus. Es kann sein, er geht in völliger Friede in die Ewigkeit. Wir sind ja so Menschen, wir sagen, oh, wenn's gut geht, ist der Herr, wenn's schlecht geht, ist der Teufel. Steht aber nicht in der Bibel. Wisst ihr, und die Bibel sagt in 1. Petrus 5, 6 und Folgeverse, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Jetzt kommen wir vielleicht zum größten Trauma der Anfechtung. Ein brüllender Löwe. Es gibt ein Kapitel, Jesaja 35, wenn man das ganz schattenbildlich ernst liest, dann ist man erschüttert. Die Bibel nennt die Nachfolge Jesu, als dass ein Wiedergeborener in dieser bösen Welt lebt, nennt sie den Weg. Das ist ein Idiom, das ist ein Spezialausdruck für Nachfolge, der Weg. Und da heißt Vers 8, eine Straße wird dort sein und ein Weg, man wird ihn den heiligen Weg nennen. Schattenbildlich die Nachfolge. Kein Unreiner wird auf ihm gehen. Nur Leute, die gewaschen sind im Blut Jesu, können auf diesem Weg gehen. Sondern er ist für sie, die auf dem Weg wandeln. Selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Da kannst du keinen Fehler machen, wenn du geistlich in Christus bleibst. Jetzt kommt was Interessantes. Dort wird es keinen Löwen geben. In Christus ist kein Löwe. Und kein Raubtier wird zu ihm herankommen oder dort angetroffen werden, sondern die Losgekauften werden darauf gehen. Wisst ihr, und jetzt sagt die Bibel, der Teufel ist ein brüllender Löwe. Und jetzt kommen wir zu dem Hauptpunkt der Anfechtung. Wir werden das in diesen Tagen, so Gott will, sehen. Der Großteil der Anfechtung ist gelogen. Auch das, was uns hier jetzt passiert in diesen Tagen, ist ganz, ganz viel gelogen. Wenn du in dieser Welt lebst, dann bist du in dem Bereich, wo die Bibel sagt, diese Welt gehört dem Teufel und er ist der Vater der Lüge. Du wirst angelogen im Prinzip die ganze Zeit. Und die einzige Quelle, wo du nicht angelogen wirst, ist die Heilige Schrift. Der Herr Jesus ist die Wahrheit, sein Wort ist die Wahrheit, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Das ist der einzige Bereich, wo du dem entfliehen kannst. Aber wenn du da drin steckst, dann bist du umzingelt von Lüge. Und der brüllende Löwe, wisst ihr, die Bibel sagt klipp und klar, wenn du in Christus bleibst, auf diesem Weg, der Teufel kann dir nichts tun. Was tut er denn? Er brüllt. Er schreckt mich. Das heißt, er blufft mich. Er greift mich im seelischen Bereich an, über Gedanken, über andere Menschen, über Vorstellungen. Er greift mich an, er brüllt, er blufft, er macht ein Drama. Aber er darf nicht auf diesen Weg. Wenn ich in Christus bleibe, muss mir klar sein, der Teufel kann mich nicht kriegen. Er kann mir nichts tun. Fakt. Jetzt kommen halt die Bereiche, und das ist einfach so. Der Mensch besteht laut 1. Thessaloniker 5, 23, aus Geist, Seele und Leib. Der Hauptangriffspunkt des Menschen ist die Seele. Ihr wisst ja, wie die Erlösung funktioniert. Die Bibel sagt, Gott wird den Menschen wieder zurückbringen in den Zustand, der völligen Erlösung nach Geist, Seele und Leib. Für den Geist hat er das Programm Wiedergeburt. Der Geist ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Für den seelischen Bereich hat er das Programm, da ist kein statischer Zustand, sondern da ist das Programm, dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Ich muss das jetzt im Glauben annehmen. Das ist ein Kriegsgebiet. Da muss ich immer kämpfen, dass ich es annehme. Der Körper ist einfach das Dritte. Und von dem sagt die Bibel klipp und klar, die Nöte des Körpers werden erst gelöst, wenn die Auferstehung ist. Das heißt, die Krankheit wird nicht weggehen, die Müdigkeit wird nicht weggehen. Alle diese Dinge gehören zum Leben des Menschen. Wisst ihr, wir leben in einer Welt, und jetzt kommen wir zu einem ganz üblen Punkt, wenn Gott jetzt zum Beispiel eine Welt richtet. Wisst ihr, es wäre schön, wenn es anders wäre, wenn Gott jetzt eine Welt richtet und zum Beispiel aus Strafe für diese Region, wie in Tschernobyl, Atomexplosion gibt, dann sind die Gläubigen auch verseucht. Auch die Gläubigen kriegen Krankheiten. Das ist unser Los, weil wir in dieser elenden Welt leben. Gott kann in seiner Gnade im Einzelfall hier Wunder tun, aber es ist nicht der Normalzustand. Aber Gott kann Wunder tun, er tut sie auch von Zeit zu Zeit, habe ich selber erlebt. Aber wir müssen einfach mit rechnen, wir sind in einer gefallenen Welt und wir haben das Elend dieser gefallenen Welt am Hals. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja schon übel genug. Und es ist übel, aber jetzt kommt etwas. Die Einzelheiten werden wir alle in Ruhe noch sehen, die Hintergründe. Aber jetzt kommt noch etwas. So Gott will, werden wir uns morgen früh noch näher ansehen. Gott muss, weil der Gläubige aus Geist, Seele und Leib besteht, und weil der Gläubige, auch wenn das andere Kreise, ich habe Kreise, die sagen, wir sündigen nicht mehr, da kann ich nur lächeln. Die Bibel sagt, wer das sagt, ist ein Lügner. Es gibt einfach Gläubige, die immer gewisser Perfektionismus leben, auch Gläubige, die vielleicht lau sind, Gläubige, die überfromm sind. Gott muss die ganze Zeit uns erziehen. Hebräer 12, 4. Die Bibel sagt, jeden, den Gott liebt, erzieht er, weil er ihn durchbringen will, er muss ihn erziehen. Und jetzt kommt das Nächste. Einmal hast du die Angriffe des Teufels, zum Zweiten hast du etwas, das auch Anfechtung bringt. Du hast Erziehungsmaßnahme Gottes. Wisst ihr, wie der Herr Jesus in der Wüste vom Teufel versucht wurde? Wisst ihr, wie er dahin kam? Der Heilige Geist hat ihn in die Wüste geführt, dass der Teufel ihn versucht. Das heißt, Gott muss uns erziehen. Er muss uns bestimmte Situationen aussetzen. Wenn du ehrsüchtig bist, dann wird Gott dafür sorgen, dass dir genau die Leute vor die Nase gesetzt werden, denen du es am allerwenigsten gönnst. Das wird er tun. Das ist deine Erfechtung. Wenn du hochmütig bist und glaubst, dass du so gesund bist, weil du so fromm bist und Gott dienst, dann wirst du krank werden. Das sind nur zwei Beispiele. Gott wird dich genau an dem Punkt, wo du ihm aus der Schiene, aus dem Ruder läufst, wird er dich in die Schule nehmen und wird dich erziehen. Jetzt sind wir wieder bei Corona. Du hast etwas, wo Gott uns in gewisser Weise antichristlichen Kräften dahin gibt. Antichristliche Kräfte, warum sage ich das? Offenbarung 13. Wir erleben jetzt, was die Bibel als antichristliches Zeitalter beschreibt, dass die ganze Welt eine Meinung hat. Wo gab es das jemals? Gab es noch nie, oder? Gut, es ist noch nicht 100%. Es gibt schon noch ein paar Aussteiger, die Schweden und auch die Russen. Also es gehen nicht alle mit, aber großteils gehen die meisten mit. Das heißt, auf der ganzen Welt ist plötzlich eine Meinung. Hat es überhaupt noch nie gegeben. Gab es noch nie. Also ich werde 69 Jahre alt, es hat es noch nie gegeben. Also ich kann mich nicht erinnern, dass mal die Welt so einig war. So einig, wo kommt das her? Das heißt, Gott gibt uns jetzt diesen Kräften dahin. Jetzt müssen wir uns mit denen auseinandersetzen. Und jetzt passiert etwas. Jetzt sind wir in einer Schule. Jetzt zeigt sich, was in uns drin ist. Jetzt zeigt sich, ob jemand mit dem Herr Jesus allein zufrieden ist. Jetzt zeigt sich, ob jemand wirklich geistlich reagiert. Das kommt jetzt alles raus. Gott muss uns dieser Krise aussetzen und dann sieht man, was letztendlich drin ist. Ich will den antichristlichen Kräften nicht ausgesetzt sein. Ich bin mir vollkommen klar. Und wir haben es ja erzählt, da in Frankfurt, wo das passiert ist bei dieser russlanddeutschen Gemeinde, dass dann die andere Gemeinde hingegangen sind und die denunziert haben. Das heißt, der Teufel schafft es tatsächlich, dass die Gläubigen aufeinander losgehen. Durch solche Krise. Aber das wäre gar nicht rausgekommen. Da hätte man gesagt, oh, lieber Bruder, ich freue dich so, dich zu sehen. Versteht ihr? So läuft es mit dieser elenden Heuchelei. In Wirklichkeit, hinterrum, war die schon lange über Kreuz. Und jetzt durch Corona kommt's raus. Aus dem Grund ist das eine Heimsuchung für die Christenheit. Wir haben eine ganz große Heimsuchung. Jetzt zeigt sich, wer geistlich ist. Jetzt zeigt sich ja, wer versucht, wirklich dem Herrn zu dienen. Jetzt zeigt sich, wer wirklich vor Gott steht und das tun will, was er will. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin kein großer Freund von der Exklusive, weil sie in manchen Punkten doch extrem sind, aber das, was da 1937 passiert ist, da ziehe ich den Hut vor diesen Brüdern und sage, Brüder, da seid ihr mit das größte Vorbild, das ich geistlich jemals in meinem Leben gesehen habe, ihre Krisensituation. Ihr habt genauso reagiert, wie man vor Gott reagieren muss. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Anfechtung ist letztendlich so, dass es immer eine Sache zwischen mir und dem Herr Jesus ist. Ihr versteht? Eine Sache zwischen mir und Gott. Was da drumherum passiert, das ist nur Beiwerk. Es ist immer eine Sache zwischen mir und ihm. Und wir wissen nicht bei Anfechtung, wie es ausgeht. Wisst ihr, es kann passieren wie beim Petrus, dass du zur Hinrichtung ins Gefängnis kommst und dann macht dir ein Engel die Tür auf. Kann passieren. Es kann passieren wie beim Stephanus, du wirst gesteinigt. Es kann passieren wie beim Paulus, du wirst die ganze Zeit verfolgt, aber der Herr lässt es nicht zu. Und dann kommt die Stunde, man sagt 64 nach Christus, wo plötzlich Gott zulässt, dass dich die Römer hinrichtet. Man sagt, an der Straße von Ostia sei er geköpft worden. Menno Simmons, der Führer, der Täufer, ist, solange er gelebt hat, der hat nur aus dem Koffer gelebt am Schluss, den haben sie gejagt Tag und Nacht, sie haben ihn nicht gekriegt. Die haben ihn schon gehabt und haben ihm ins Gesicht geguckt, haben gesagt, hast du Menno Simmons gesehen? Er hatte gerade keinen Spiegel da und hat gesagt, nein, ich habe ihn nicht gesehen, weil er war selber. Er hat nicht gelogen, er hat sich selber nicht gesehen. Er hat gesagt, nee, sie haben ihn nicht gekriegt. Sie haben ihm genau beschrieben, wie der Menno Simmons aussieht. Sie haben nicht gemerkt, dass er mit dem redet. Wisst ihr, das sind Wunder, wo Gott tut. Es ist immer eine Sache zwischen mir und ihm. Die ganze Anfechtung letztendlich ist eine Sache zwischen meinem Jesus und mir. Und ich muss das mit ihm regeln. Und wenn ich das mache, dann komme ich durch. Und da gibt es ein griechisches Wort. Ich sage es mal so, das ist die Lösung. Das heißt unten bleiben. Dieses Wort heißt Hypomonä. Das ist im Griechischen ein Wort, das wird im Deutschen übersetzt mit Geduld. Das ist vielleicht der schwächste Ausdruck. Mit standhaftem Ausharren, mit vorbildlich nicht zu reagieren, sondern hart zu bleiben. Wisst ihr, da gehört dazu, was der Jesus sagt. Er sagt seine Jünger, als hart auf hart gehen, die waren noch nicht einmal wieder geboren, der Geist war noch nicht ausgegossen, wachet und betet, dass er nicht in Anfechtung geratet. Wisst ihr, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das Wort Anfechtung, Peirasmus heißt es. Dieses Wort bedeutet in Wirklichkeit zu gleichen Teilen wie Anfechtung, Prüfung. Also wenn diese Dinge über mich kommen, ist es immer ein Angriff, also Anfechtung, unangenehm, ekelhaft, aber gleichzeitig ist es immer eine Prüfung. Und wisst ihr, was geprüft wird? Wie stehe ich zu ihm? Wie stehe ich zu meinem Jesus? Das wird geprüft. Wisst ihr, wenn ich das sehe bei der Anfechtung, jetzt kommt die Stunde der Heimsuchung, jetzt werde ich geprüft, wie ich zu meinem Jesus stehe, dann würde ich manchmal nicht so falsch reagieren wie, ich möchte das ganz offen sagen, ich reagiere manchmal in der Anfechtung vollkommen verrückt. Also bei mir kann es passieren, wenn die Anfechtung bei mir meine Grenze überschreitet, dass ich um mich schlage, sage ich ganz offen. Ich verliere die Nerven. Das ist meine Charakterschwäche. Und was sagt die Bibel, wenn du keine Geduld hast und deine Kontrolle verlierst, was wird dir Gott dann schenken? Wisst ihr, was er uns schenkt? Schenkt er uns dann göttliche, übernatürliche, vom Heiligen Geist inspirierte Geduld? Wisst ihr, was die Bibel sagt? Trübsal schickt er. Trübsal wirkt Geduld. Dann kommst du in die nächste Anfechtung. Dann kommst du in die nächste Schule, bis du es gelernt hast. Wenn du es fünfmal nicht lernst, dann musst du sechsmal in die Anfechtung. Wisst ihr, und von daher ist das ein herrlicher Weg, Weil, wenn man das richtig versteht, treibt es mich zum Herrn Jesus. Wir sagen, gibt's tausend Dinge, die passieren. Wisst ihr, Leute kommen zu mir und sagen, wieso bin ich allein? Ich will nicht allein sein. Riesenproblem. Da kommen Leute zu mir und sagen, ich will heiraten. Warum heiratet mich keiner? Warum heirate ich niemand? Ich sage es euch ganz ehrlich. Lieber länger warten, als jemand Falsches heiraten. Wisst ihr, Teufel wird kommen und wird dir, ich möchte euch ein Beispiel sagen. Ich habe eine Kollegin, ich habe es jetzt vor kurzem gesehen, die sieht sowas von elend aus. Ich glaube, dass sie ein unglücklicher Mensch ist. Sie war jahrelang, wo ich mich bekehrt habe, habe ich meine Kollegin relativ extrem evangelisiert. Ich würde das heute nicht mehr so radikal machen wie damals. Ist was passiert? Sie hat angefangen, Heugelbach zu lesen. Sie hat angefangen, evangelische Schriften zu lesen. Sie war kurz davor, sich zu bekehren. Ich habe immer gedacht, das ist die Erste, die sich bekehrt. Wisst ihr, was Gott gebracht hat? Sie war ledig, hatte ein uneheliches Kind gehabt. Wisst ihr, was Gott ihre gebracht hat? Gott hat ihre die Erlösung gebracht. Ruhe für ihre Seele, sie hat ihr Leben gemeistert. Dann kam der Teufel und hat ihr Gegenangebot gemacht. Er hat ihren Kollegen von mir geschickt und der hat sie geheiratet. Katastrophe. Sie hat mir nie gejammert, wie ihre Ehe ist, aber ich habe nur durch die Nebenbemerkung habe ich rausgehört, was da passiert ist. Wahrscheinlich wird sie wegen dieser Ehe, ich sage es mal ganz hart, in die Hölle fahren. Ist euch klar? Der Teufel hat mit der Anfechtung immer nur ein Ziel, geistlich zu zerstören. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt bei unserem ganzen Thema über diese Tage. Wir müssen aufpassen, wenn die Anfechtung über unser Haupt geht, dass wir zum Herrn Jesus fliehen und unter keinen Umständen, egal was passiert, ein Angebot des Teufels annehmen. Egal um was es geht, ja nichts annehmen, was vom Teufel ist. In dem Moment, wie du das annimmst, bist du in der Falle. Und dann wird er anfangen, sein zerstörerisches Werk an unseren Seelen zu treiben. Und da brauchst du viel Gnade, dass du wieder rauskommst. Wisst ihr, und ich sag's mal so, die Elisabeth Schlachter, die Lieblingstochter von Franz Eugen Schlachter, die war eine hochbegabte junge Frau, aber die war nicht gesetzlich. Und ihre Mutter und ihre Schwester war gesetzlich. Und die ist an dem zerbrochen. Oder fast zerbrochen. Dann hat sie einen Mann geheiratet, hat ein Ehebuch geschrieben. Wenn du die Ehe gekannt hast, ich habe die Ehe teilweise gekannt, habe auch ihren Sohn kennengelernt, und du hast das Ehebuch gelesen, dann kannst du nur noch seufzen. Wisst ihr, und ich sag's mal hart, was die Frau dann durchleben musste, es war nicht schön. Aber sie hätte sich's wahrscheinlich ersparen können. Aber jetzt war sie im Umfeld, wo sie aus der Familie dauernd, ich sage es mal ganz hart, auch der Teufel kann Gläubige benutzen, wo der Teufel die Mitgläubigen gereizt hat, sie zu quälen. Und dann ist sie geflohen in eine Schiene, ob der Mann gläubig war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, sie ist weiter gequält worden. Sie ist dann relativ jung mit 54 gestorben. Wisst ihr, und ich sage es mal vorsichtig, dieses Unterbleiben, dieses Aushalten in der Anfechtung, das ist das große Geheimnis. Ich sage es mal im Neudeutsch. Wenn du beim Herr Jesus bleibst und nicht die Nerven verlierst und alles, was dir der Teufel anbietet, rigoros ablehnst, dann überlebst du. Wenn du hier einen Fehler machst, der Herr holt uns immer raus, er lässt uns nicht im Stich, aber dann musst du Umwege laufen, dann muss er dir neue Anfechtungen zumuten, neue Prüfungen, dann musst du wieder eine Ehrenrunde drehen, bis du es gelernt hast. Da gibt's einen Vers im Psalm 68, 20, das heißt, gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist unser Heil. Und das steht im Hebräischen Yeshua. Also, Jesus ist unser Gott, heißt es auf Deutsch. Gott ist für uns ein Gott der Rettung. Steht wieder das Wort Jesus, Yeshua. Der Herr hat Auswege aus dem Tod. Da sagt die Bibel, er trägt Tag für Tag unsere Last. Aber da ist ein Problem. Die Bibel sagt nicht, er nimmt sie weg. Er trägt sie. Das heißt, wenn ich Anfechtung habe, dann sind zwei Dinge wahrscheinlich. Entweder ist es ein willkürlicher Ergriff des Teufels, dann kann ich sie mit der Waffenrüstung des Gläubigen, mit dem Schild des Glaubens, Schwert des Geistes, kann ich es abwehren. Aber wenn es eine Schule Gottes ist, dann kann ich es nicht abwehren. Dann muss ich zum Herrn Jesus gehen und muss, ich sage es mal so, an sein Herz fliehen, den Saum seines Kleides ergreifen, dass meine Seele zur Ruhe kommt. Wisst ihr, jetzt kommt das Problem. Jetzt hast du einen Fehler gemacht in der Vergangenheit. Mir hat mein Bruder gesagt, ein bekannter Mann, ich könnte euch den Namen sagen, ihr würdet es nie mehr nicht glauben, ihr würdet den Kopf schütteln, gilt als großer Mann Gottes, sagt zu mir, nachdem er verheiratet war und 5 Kinder hat, ich habe die falsche Frau geheiratet. Ich musste ihm dann relativ schnell beibringen, das ist ein bisschen zu spät jetzt. Wisst ihr, und wenn du einen Fehler gemacht hast, im Beruf, in der Ehe, in der Gemeinde, auch gesundheitlich, du kannst dich gesundheitlich auch zugrunde richten. Wenn du irgendeinen Fehler gemacht hast, dann musst du einfach etwas tun, du musst vorm Angesicht Jesus stehen bleiben und sagen, stopp, es ist so. Ich kann es nicht ändern. So, Herr, jetzt, Psalm 68, was hast du für mich für Auswege aus dem Tod? Jetzt musst du sagen, jetzt musst du mich retten. Merkt ihr was? Anfechtung treibt zum Herr Jesus. Du kannst, wenn eine Anfechtung wirklich einmal läuft, kannst du dich selber nicht mehr retten. Du kommst da nicht raus, auch mit deinen Tricks, auch mit menschlichen Möglichkeiten, kommst du nicht raus. Ich habe lernen müssen, dass ich nichts mehr tun kann. Wisst ihr, ich habe auf der Bank teilweise Landesbanken fusioniert. Ich bin ein Mensch, wo immer aktiv agiert hat. Es ist für mich fast unerträglich, nichts zu tun, wenn ein Problem kommt. Und plötzlich habe ich geistlich lernen müssen, ich kann nichts tun. Es gibt keine Möglichkeit, mich selber zu retten. Ich habe keine Chance. Und dann habe ich gelernt, jetzt muss ich zu meinem Jesus fliehen. Und dann habe ich plötzlich etwas erlebt. Wenn ich meine, sagen wir mal, Schwäche, meine Unfähigkeit einräume und zu ihm fliehe, dann kam der Sieg. Dann hat er mich durchgebracht. Er hat mich aus dieser Not rausgerissen, so wie es hier steht. Aber da kommt natürlich etwas dazu. Ich muss das glauben, was hier geschrieben steht. Jetzt kommt vielleicht die wichtigste Stelle. Wir werden viele Stellen noch mehrmals lesen, aber eine Stelle, die ist ganz entscheidend für diese ganze Thematik der Erfechtung, ist 1. Korinther 10, 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, dass ihr sie ertragen könnt. Das ist eine Verheißung. Wisst ihr, warum die Verheißung für mich gilt und für jeden von uns? Weil sie der Herr Jesus mit seinem Blut erkauft hat. Aber jetzt kommt das Entscheidende, die zwei Seiten. Er kauft diese Verheißung für mich mit seinem Blut. Jetzt kommt mein Teil. Ich muss es glauben. Wisst ihr, wenn ich es nicht glaube und anwende, dann passiert nichts. Obwohl er es für mich erkauft hat, passiert nichts. Ich muss im Glaube das annehmen, dann wird er mich durchbringen. Da wird keine Erfechtung über mein Haupt gehen. Und ich sage es ganz ehrlich, ich möchte hier nichts beschönigen. Ich bin schon so weit gewesen, dass ich eigentlich geglaubt habe, ich schaffe es nicht mehr, ich überlebe es nicht, ich packe es nicht mehr. Ich habe mir schon viele Probleme bereitet. Ich habe ja durch einen Skiunfall, fällt mir fast 8 cm Körpergröße. Das hat mir schon oft Probleme bereitet, dass ich so klein bin. Aber für etwas war es ein großer Segen. Ich habe zu Hause ein altes Haus und da hat der, wo es umgebaut hat, hat Marmorsimse reingezogen teilweise. Und ich habe eine unsinnige Gewohnheit, wenn ich verzweifelt bin, ich werfe mich auf dem Sofa oder auf dem Sessel, ich werfe mich zurück mit dem Kopf. Und nur weil ich so gleich bin, habe ich mir den Schädel nicht halb eingeschlagen, diesen Simse. Wisst ihr, und ich habe schon oft gedacht, wieso muss ich das alles mitmachen? Und jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Keiner lebt sich selber, keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ich muss einfach in meiner Verzweiflung, wie soll ich sagen, ich muss die Verzweiflung abdrehen und sagen, Herr, ich fliehe zu dir. Da muss man den Psalm 68 glauben und dann kommt das, was der Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr so fromm seid, die ihr völlig entschieden seid, die ihr radikal seid, die ihr der Sünde flieht, die ihr vorbildlich seid, die ihr evangelisiert, steht es dort? Er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Er geht also davon aus, dass ein Gläubiger mühselig, beladen und unter Erfechtung und unter Elend ist. Und sagt, kommt her zu mir. Und dann sagt er klipp und klar, er wird unsere Seele zur Ruhe bringen. Wieder die Seele, dort ist der Kampf. Wisst ihr, wenn wir in diesen Tagen die ganze Thematik der Erfechtung von links nach rechts aus, das möchte ich, wenn es Gottes zulässt, uns betrachtet, dann muss uns etwas klar sein, dass wir im Endeffekt hier in einer Schule Gottes sind und dass Gott uns durchbringen wird, wenn wir uns an seine Regeln halten. Halten wir uns nicht an die Regeln Gottes? Ich sage nicht, dass wir dann verloren gehen oder abfallen. Das muss nicht sein. Aber wisst ihr, ich sage es euch ehrlich, es hat mich schon schockiert, dass wir die Insider sagen, 50% in der Psychiatrie sind Gläubige. Und das sind nicht die Lauergläubigen, das sind die Entschiedenen. Das sind die, die es ganz genau meinen. Das sind die, die wirklich dem Herr Jesus dienen wollen. Wisst ihr, die sind psychisch zerbrochen an der Anfechtung. Ich möchte es nochmal sagen zum Schluss. Anfechtung und Versuchung ist im Griechischen ein Wort. Nur wir Deutsche haben da zwei Worte draus gemacht. Perasmus heißt letztendlich Prüfung. Keiner von uns muss in die Psychiatrie. Keiner von uns muss zerbrechen. Keiner muss kaputt gehen. Keiner muss an dem zerbrechen, wenn er zum Herrn Jesus flieht. Und ich möchte euch nochmal sagen zum Schluss, das ist der wichtigste Punkt. Der Teufel hat mit der Anfechtung, die er initiiert, nur ein einziges Ziel, mich vom Angesicht Jesu wegzuscheuchen. Er will nicht, dass ich zum Herrn Jesus gehe. Der ganze Kampf geht immer nur darum, was ist zwischen mir und dem Herrn Jesus. Im Gebet müsste ich dann so beten, Herr Jesus, was ist zwischen mir und dir? Wenn man das im Hinterkopf behaltet, wenn man jetzt die Einzelthemen uns ansieht, ich denke, das große Ziel ist, von der Theorie zur Praxis zu kommen, dass wir dann langsam aber sicher lernen, wie man unterbleibt, wie man mit der Anfechtung umgeht, wie man die Nerven nicht mehr verliert und wie man, egal wenn es noch so schlimm aussieht, überlebt. Ich wäre ein ganz dreckiger Heuchler, wenn ich euch hier jetzt ein frommes Theater vorspielen würde und sagen würde, es ist schlecht. Es ist manchmal zum Verzweifeln, das muss man ganz ehrlich sagen. Und trotzdem werden wir überleben. Aber jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Schlusssatz. Der Jesus sagt uns durch den Paulus, die Leiden dieser Welt sind nichts im Vergleich zu dem, was auf euch wartet. Wisst ihr, ich muss das ganz nüchtern sehen. Lieber hier, diese paar Jahre Kampf. Und ich bin jetzt im Alter, wo ich sage, so viele Jahre sind das auch nicht mehr. Lieber hier den Kampf voll, den ich schon 40 Jahre kämpfe oder fast 50, dann bist du ja gewöhnt. Und dann dafür eine wunderbare Herrlichkeit in der Gegenwart Jesu als Scheitern und dann in der Hölle sitze. Wisst ihr, das ist der Krieg, weil der Teufel hat nur ein Ziel. Er sucht Genossen, die mit ihm in der Hölle sind. Einmal sagt Mose, ich habe euch vorgelegt, Leben und Tod. Und so ist es. Anfechtung legt uns vor, Leben und Tod. Versuchung legt uns vor, Leben und Tod. Ich muss lernen, das Leben zu leben, geistlich. Ich muss lernen, zum Herrn Jesus zu fliehen. Ich muss lernen, mich an ihn zu klammern, seine Erlösung anzunehmen und nicht mehr zu denken, wie die Menschen denken. Es muss auch egal sein, was die Leute von mir denken, sondern ich muss sagen, Herr, du und ich, wir zwei. Wenn wir so weit am Schluss sind vor unserer Freizeit, haben wir gewonnen. Ich möchte beten. Herr Jesus, du siehst einfach, in was für einer Zeit wir uns befinden. Du bist allein der Kenner der Herzen. Du weißt, was in jedem von unseren Herzen drin ist. Du kennst auch unsere Kämpfe, du kennst unsere Siege, aber du kennst auch unsere furchtbare Niederlage. Du kennst auch das, was kein Mensch von uns weiß. Du kennst uns in- und auswendig. Und du hast uns bis zur Stunde durchgebracht. Psalm 68, 20 und 21 ist das, was du uns im Matthäus-Evangelium Kapitel 11 sagst, wo du uns versprichst, dass wer zu dir kommt, dass er Ruhe finden wird mit seiner Mühsal und seinem Elend für seine Seele. Jetzt hilft, dass wir der Blick wegwendet vom brüllenden Löwe, der Blick wegwendet von unserem Versagen, der Blick wegwendet von unserer wirklich schrecklichen, seelischen Unart hinzugehen, so wie du es im Hebräerbrief sagst, und Hinblick auf dich, dass wir alles bei dir abladet, uns an dich klammert und lernet, wie wir mit dem allem umgehen, auf dass du mit uns zum Ziele kommst, dass du triumphierst und dass wir einst in deiner Gegenwart in wunderbarer Herrlichkeit sein werdet, wo es weder Leid noch Streit noch Geschrei noch Krankheit noch Elend gibt, sondern nur noch Herrlichkeit. Wir beten dich dafür an. Amen.